Unser Predigtext steht im Epheserbrief, 2. Kapitel, Vers 17 bis 22. Jesus ist gekommen und hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne wart, und den Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir den Zugang, alle beide in einem Geist zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Herr, erkläre uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, geht es Ihnen jetzt auch so, dass in diesem Monat sich alles zusammendrängt durch die nahen Ferien? Sonst hatte man immer noch mehr Zeit, um seinen Urlaub ein bisschen vorzubereiten. Jetzt drängt sich alles auf wenige Wochen zusammen, weil die Ferientermine vorgeschoben sind. Und da hört man dann, wie die Reisepläne noch einmal überarbeitet werden und wie man noch einmal neu bucht, wie man noch einmal Karten studiert, wohin man fährt. Und der Urlaub beginnt ja erst in dem Augenblick, wenn man dann endlich im Zug drin sitzt und die Räder rollen. Oder wenn das Auto Richtung Autobahn fährt und endlich also alles in Bewegung ist. Aber es gibt immer wieder Augenblicke, dass wir solche Termine verpassen. Wenn Sie oben in Echerdingen am Flughafen stehen, dann hören Sie immer wieder die eindrucksvolle Ansage: Dies ist der letzte Aufruf für die Maschine Alitalia nach Mailand. Und dann ist da irgendwo so ein lieber Tourist mit seinem Auto und steht in der Schlange am Rotlicht und kommt nicht durch. Auf dem Flughafen tönt es: Dies ist der letzte Aufruf. Er verpasst die Maschine. Was war der Grund? Vielleicht hat er nicht richtig aufgepasst. Vielleicht blieb seine Uhr stehen. Vielleicht hat er noch ein wenig rumgewurstelt an seinem Schreibtisch und hat gedacht, das reicht noch gut, und hat die Verkehrsstauung nicht mit eingeplant. Vielleicht hat er nur oberflächlich auf die Abfahrtszeit gesehen. Es ist peinlich, wenn dann der Aufruf kommt: Jetzt geht die Maschine ab. Die Stewardessen machen im Warteraum den Schlag zu, den Durchgang zu. Der letzte Bus fährt zum Flugzeug. Er kann dann noch atemlos anrennen. Das Flugzeug ist weg. Vielleicht sieht er es noch von Ferne. Es rollt zum Start. Aber er hat den Anschluss verpasst. Sind Sie auch schon einmal auf den Bahnsteig gerannt, Koffer unterm Arm, schwitzend, und dann sehen Sie gerade noch den Zug hinausfahren? Es ist interessant, wie ein Zug von hinten aussieht, der so langsam entschwindet, aber diesmal winkt man nicht, sondern man wäre selber gern drin gewesen. Man weiß, ich müsste ja mitfahren, es ist ja alles schon vereinbart und meine Termine liegen da drin. Jesus hat ähnliche Bilder gebraucht, weil er davon gesprochen hat, dass man im Leben den Anschluss verpassen kann. Es ist nur so vergleichbar, was er uns bieten will. Er sagt: heute, so ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ist Ihnen das bewusst, dass Ihnen heute der lebendige Gott ein ganz großes Angebot machen will? Er will heute ihr ganzes Leben verändern. Er will heute ihre Sorgen wegnehmen. Er will heute in ihrem Leben einkehren und ihr ganzes Leben nun so verändern, dass sie es nicht mehr wiedererkennen. Heute. Aber wichtig ist, dass sie zusteigen, dass sie die Hand dieses Herrn fassen. Wichtig ist, dass sie nicht plötzlich dastehen und sagen: Ja, ich wollte doch eigentlich mit. Und der Zug ist abgefahren. Dass Sie auf einmal in Ihrem Leben sagen: Ja, ich habe immer gemeint, mit mir sei Gott. Und sie merken erschreckt, ich stehe auf dem Bahnsteig und der Zug ist abgefahren. Ich habe doch eigentlich immer gemeint, ich gehöre dazu und sie gehören nicht dazu. Ob das nicht die Not vieler Menschen ist, die sich Christen nennen, dass sie meinen, sie seien dabei und sind nicht dabei. Sie stellen sich das so vor, man muss drin sein und wer zugestiegen ist, der weiß, ob er dazugehört oder ob er draußen steht. Ich möchte Ihnen drei Punkte dazu sagen. Er räumt uns die Hindernisse weg, das ist das Erste. Wir haben es ja immer schwer in unserem Leben, mit Gott ganze Sache zu machen. Wir tun uns da unglaublich schwer, einfach da Gott beim Wort zu nehmen und sagen, jetzt möchte ich dir gehören und ich möchte mit dir leben und ich möchte alles auf deine Karte setzen und ich möchte dir vertrauen. Was sind denn das für Hindernisse? Da gibt es zuerst äußerliche Hindernisse. Äußerliche. Es ist ja nicht ganz leicht, wenn heute einer in unseren Gottesdienst hereinkommt und zum ersten Mal dazuhört, dann denkt er, ist das was für mich? Die sitzen da, ich kenne die Menschen nicht. Hindernisse, dass Menschen einfach durch äußere Schranken von uns getrennt sind. In der Apostelgeschichte lesen wir von einem Farbigen, der aus Afrika nach Jerusalem reiste, in der Sehnsucht, Gott zu finden. Dieser Mann hatte eine Unruhe und wurde die nicht los und dachte, ich will all die Heiligtümer dieser Welt abklappern und suchen, ob ich nicht irgendwo die Wahrheit entdecke. Und dann wallfahrtet er da hinauf auf den Tempelberg und oben an der Pforte, an diesem großen Tempeltor, steht ein Schild. Durchgang für folgende Personen verboten. Und da ist er drunter genannt. Das war ein alttestamentliches Gesetz. Und da stand er draußen und starrt auf die Tafel und sagt, ich darf nicht rein. Ich suche doch nach Gott. Und es gibt in dieser Welt Schranken, wo wir einfach merken, ich komme nicht dran weiter. Und dann schlendert er durch den Basar von Jerusalem und kauft sich zum Schluss so eine Buchrolle. Und die liest er auf seinem Wagen sitzend auf dem Heimweg, wie er schon in der Gaza-Wüste unten ist. Und jetzt ist groß. Dort schickt Jesus seinen Boten hin. Dort läuft ein Apostel namens Philippus die gleiche Straße und er hört so mit halbem Ohr, damals lasen die Leute nicht wie wir still lesen, sondern die lasen laut vor sie hin blabbernd, auch wenn sie alleine lasen. Und dann hört er plötzlich, da liest er irgendwas Biblisches und er hält sich zu dem Wagen hin und fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Und da kommt es zu einem Gespräch. Wissen Sie, dass unser Gott so bestrebt ist, jeden Menschen zur Wahrheit zu führen, damit sie zum Glauben kommen können. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem Gott nicht nachgeht, auf eine ganz besondere Weise. Und ich glaube, jetzt könnte jeder von uns erzählen, wie das bei ihm seltsam lief. Wie er von Gott auf eine eigentümliche Weise geholt wurde. So räumt Gott Hindernisse weg. Es gibt Schwierigkeiten, zum Glauben zu kommen. Und es sind sehr viele Hindernisse, die uns aufhalten. Das sind Christen, die uns abstoßen. Dann verstehen wir das oft nicht, was die da aus der Bibel lesen. Die reden da immer so oben weg in Vokabeln, die wir gar nicht begreifen. Und dann auf einmal geht Gott uns nach, wie bei diesem Kämmerer aus dem Mohrenland. Er räumt die Hindernisse weg, die uns aufhalten. Aber dort beschreibt Paulus noch andere Hindernisse, die dem Glauben im Weg stehen. Wissen Sie, welche Hindernisse dem Glauben im Weg stehen? Was bremst denn bei uns, dass wir unser Leben ganz Gott zu eigen geben? Das ist ein Hindernis, das wird hier erwähnt. Wir haben einen ganz heftigen Widerstand gegen Gott. Da haut es automatisch bei uns die Bremsblöcke rein. Das ist wie die Bremsen blockieren beim Auto und das Auto quer steht. In jedem Menschen ist so ein Blockieren da, wenn Gott uns anspricht. Und dann sträuben wir uns. Bei keiner Sünde sträuben wir uns. Bloß wenn der Vater uns ruft, dann sträuben wir uns. Und das ist ein Hindernis. Und deshalb ist es so schwer, zu Gott durchzustoßen. Und dann sagt Paulus, das ist ganz wichtig, dass Jesus die Hindernisse weggeräumt hat. Und er hat uns ein Zeichen gegeben, an das man sich halten kann, wenn bei uns immer so wieder dieses Blockieren kommt und wir die Angst haben, kann ich mich denn so ganz dem lebendigen Herrn anvertrauen? Wir haben Angst, ob wir da nicht zu kurz kommen, ob die Freude in unserem Leben nicht dann einfach verloren ist. Und dann sagt Paulus, nein, er hat die Hindernisse abgeräumt, die dagegen standen. Er hat uns sein Kreuz als Zeichen gegeben, wo Jesus starb, damit wir wissen, für solche Leute, die blockieren, die gar nicht zu Gott hin können, starb Jesus, damit er seine Liebe uns zeigt, damit wir das fest und gewiss wissen. Er will uns alles in ihm schenken. Wir dürfen alles in ihm haben. Er will uns ein erfülltes, reiches, lohnendes, glückliches Leben schenken. Er räumt die Hindernisse weg. Ich könnte nie zu Gott kommen, wenn er nicht mir auch die Blockierungen wegnehmen würde. Und wenn wir zu ihm kommen, dann ist das Erste, dass wir darüber reden und sagen, Herr, in meinem Leben ist so ein Widerstand gegen dich. Das ist meine Schuld, die gar nicht will, dass sie ins Licht kommt. Aber du kommst ja zu mir und du nimmst die Hindernisse weg. Das Zweite, was ich sagen will, die Tür ist offen. Wir sprechen davon, dass Gott uns einlädt, mitzukommen auf dieses reiche Leben, das er uns anbietet. Das Erste, dass er die Hindernisse wegräumt. Das Zweite, er öffnet eine Tür. Und was sieht man, wenn die Tür offen steht? Auf einmal sieht man ein Vaterhaus Gottes. Da will er uns mitnehmen. Das will er uns zeigen. Das mit dem Vaterbegriff ist eine Schwierigkeit für uns alle. Sie wissen, dass wir irdischen Väter ja alle recht krumme Figuren sind. Wir können ein Stück des Bildes an uns irdischen Vätern gut ableiten. Da kommen die Kinder zu ihren Vätern gerannt. Der Teddybär, da ist der Kopf abgerissen oder beim Fahrrad ist Plattfuß, der Vater muss helfen. Da kommen die Kinder mit ihrer Not. Gestern Abend um 9, wo wir schon längst dachten, die Kinder schlafen, dann kommen die Kleine rausmarschiert, der Vater muss noch einen Zahn rausdrücken. Das sind die Kümmernisse der Kinder, wie sie zu ihrem Vater rennen. Und das ist das Schöne, wenn dieses Bild gebraucht ist. Wir haben doch Gott zum Vater. Wir haben doch ihn, so wie die Kinder kommen, wenn sie nachts nicht schlafen können, sagen, Vati, drück mir noch den Zahn raus. Das drückt mich noch, was sie in der kommenden Woche bewegt und was sie heute umtreibt. Sie haben doch Gott zum Vater. Aber Sie müssen aufpassen, das, was die Bibel mit Vater hier sagt, ist noch viel mehr, als was alle irdischen Väter zusammenleben. Er ist das Urbild des Vaters. Er ist der Barmherzige. Er ist der, der eine Verantwortung trägt für uns. Und niemand hat das größer sagen können als Jesus in diesem Bild vom verlorenen Sohn. Als der Sohn längst in der Welt verloren war, steht der Vater täglich auf dem Balkon und sieht hinaus, wo ist mein Sohn? Das macht kein irdischer Vater. Wir Eltern, wir schreiben unsere Kinder ab irgendwo doch. Und wir sagen, da kann man nichts mehr dran ändern. Der himmlische Vater, der hat keine Ruhe mehr. Der kann sich nicht damit abfinden, bis sie heimfinden zu ihm, bis sie das erfüllte, reiche Leben haben. Und deshalb zeigt uns Jesus dieses Vaterhaus, zu dem wir umkehren sollen. Er zeigt uns diesen Vater, der auf uns wartet. Und wenn Jesus uns heute aufruft, doch den Ruf Gottes zu hören, dann möchte er uns das zeigen. Ist euch das klar? Habt ihr den Vater vor euch? Wie sieht denn Ihr Christenleben aus? Haben Sie diese schlichte Verbindung zum Vater? Können Sie so vertraut mit Gott reden? So wie der verlorene Sohn in seinen Lumpen dem Vater in die Arme sinken, sagt Vater, ich habe gesündigt, aber ich will dein Sohn sein. Und wo ich dein Sohn heißen kann, da ist mein Leben gefüllt. Das ist das Glück von Christen. Und das muss man wissen. Sagen Sie nicht, ich bin nicht so gewiss. Das muss man wissen. Gehöre ich dem Vater? Hat er mich oder hat er mich nicht als sein Kind? Bin ich sein Eigen? Das ist doch die Freude des Christenstandes. Da schreibt der Paulus noch von den Hausgenossen mit den Heiligen. Das ist ein schönes Wort. Wir sollen Hausgenossen Gottes sein und gleichzeitig mit den Heiligen zusammengehören, Mitbürger der Heiligen. Wenn Sie an die großen Gestalten der Kirchengeschichte denken, einen Bodelschwing, einen Franz von Assisi, einen Martin Luther, das sind ja alles ehrwürdige Leute, da müsste man ja einen Frack anziehen, wenn man sich in die Reihe dieser Personen stellen soll. Und dann sagt der Paulus, ihr seid Mitbürger der Heiligen, ihr gehört in diese Reihe dieser Leute hinein. Manchmal denkt man, da passe ich doch gar nicht so dazu, ich bin doch ein ganz kleiner Mann, eine ganz kleine Nummer irgendwo im Reich Gottes. Ich habe in einer Predigt von Friedrich von Bodelschwing gelesen, der so anschaulich predigen konnte, wie er dort in Bethel vor den Kranken sprach. Und da sagt er nur, wir denken immer, wir passen nicht so zu den Heiligen hin. Und er hätte auch lang gedacht, das ist einfach eine zu große Nummer für uns. Aber dann hätte er einfach mal drüber nachgedacht, was waren denn das für Heiligen, für heilige Leute? Und dann hat er gedacht, das waren solche, so werden es uns im Neuen Testament erzählt, die auf die Palmbäume geklettert sind und Zweigen runtergerissen haben. Und Bodelschwing sagte damals seinen Kranken, das waren Straßenjungen wie ihr, das waren Lausbuben, aber die eine Liebe zu Jesus hatten. Und die Mädchen, die oben am Tempel standen und ihre Jesuslieder sangen, das waren doch junge Leute wie all die jungen Leute damals. Aber in ihrem Leben war das eingetreten, dass sie Jesus gehörten und das machte sie zu Heiligen. Aus ihren Augen sprach die Freude, wir gehören Jesus, wir gehen auch den Weg mit ihm. Wir wollen sein Eigen sein. Ihr seid jetzt Mitbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid in die Familie des himmlischen Vaters aufgenommen. Ich möchte Sie die ganze Predigt überfragen. Nehmen Sie das jetzt nur so, wie einer, der sagt, vielleicht verreise ich, das Flugzeug geht um 9.25 Uhr ab, oder haben Sie Ihr Ticket gebucht? Haben Sie gesagt, ich sitze im Flugzeug, ich fliege mit, ich habe das Angebot angenommen, ich möchte mit, ich möchte dabei sein. Das war unser zweiter Punkt, die Tür ist offen. Und das dritte, vom Fundament hängt alles ab. Eine Baustelle sieht nicht schön aus. Da liegen die Verschalungsbretter herum und da steht die Betonmischmaschine und der Kran steht da. Ein fertig gebautes Haus, wenn alles abgeräumt ist und der Landschaftsgärtner seine Arbeit noch gemacht hat, dann wird es schön, aber eine Baustelle, die ist nicht schön. Und nun vergleicht Paulus eine Gemeinde mit einem Bau, mit einer Baustelle, mit einem Bauwerk. Und er sagt, bei euch sieht es nicht schön aus, eine Baustelle sieht nicht schön aus. Es ist noch nicht fertig, was werden soll. Und das ist gut, dass wir nicht so machen müssen, als sei bei uns alles fertig. Im eigenen Leben ist auch nicht fertig. Sind Sie fertig? Im Glauben sind wir nie fertig. Erst einmal in der Ewigkeit werden wir fertig sein. Aber er sagt, bei der Baustelle ist alles eigentlich schon in Ordnung, wenn die Fundamente richtig liegen. Wenn da gute Fundamente gegraben wurden und dann der Beton hineingelegt wurde, dann kann nachher die Mauer draufstehen. Und das ist jetzt nur wichtig, dass das Fundament richtig liegt. Das Fundament ist Jesus Christus, auf dem ruht alles. Ein anderes Fundament trägt nicht. Es trägt nicht, wenn Sie sagen, ich will ein guter Mensch sein, das trägt nicht. Wenn Sie sagen, ich will mich anstrengen, das trägt nicht. Aber wenn Sie davon ausgehen, Jesus hat mich lieb und seine Geduld und sein Erbarmen mit mir ist so groß. Und ihm will ich glauben und ihm will ich vertrauen. Dann können Sie eine Erneuerung in Ihrem Leben erfahren, weil er so mächtig ist. Und jetzt auf einmal wird unser Leben wichtig. Es ist ein Baustein. Es ist interessant, dass Paulus hier von Bausteinen redet und nicht sagt, jeder Christ ist ein Bauwerk. sondern er sagt, jeder Christ ist nur ein Stein in einer Mauer. Und jeder Stein hat dann seine Bedeutung, wenn er einen anderen mitträgt. Das sehen wir hier noch bei unseren Backsteinwänden, die über Gips sind, wie da ein Backstein den anderen trägt und einer mit dem anderen zusammenhängt. Und das macht die Mauer aus. Und darin besteht die Bedeutung von Ihnen als Christ, dass Sie einen anderen mittragen. Es ist ein unvollkommenes Bauwerk noch, aber es wächst langsam. Jetzt müssen Sie nur sehen, wo Sie mit anderen zusammengehören, wo Sie andere halten können, wo Sie andere tragen können und wie das mit anderen nun zusammenhängt. Was soll denn das ganze Bauwerk einer Gemeinde? Warum kommen wir denn heute Morgen zusammen? Warum treffen wir uns als in Hauskreisen? Warum treffen Sie hier und da einige zum Gebet für sich nach eigener Absprache? Warum denn? Was wollen wir denn mit der Gemeinde? Wollen wir angeben und protzen? Wollen wir sagen, wir sind eine interessante Gemeinde? Oder was wollen wir denn? Gott will eine Behausung machen in dieser Welt. Gott soll man finden können. Und Gott wohnt überall in der Welt, aber er lässt sich an bestimmten Orten finden. Und das soll seine Behausung sein. Dieses schlichte Holzkirchlein Ludwig Hofacker. Ein Hauskreis, der sich dort in einer Wohnung trifft, wo ein Paar zusammenkommen, da will Gott eine Behausung machen. In einer Jungenschaft, wo ein paar raue Burschen zusammen sind und gröhlende Lieder singen, weil sie im Stimmbruch sind. Eine Behausung Gottes im Geist. Ist doch gewaltig. Der große Gott erwählt sich solche Plätze, wo er wohnt. Und wir erfahren, wie das dann geht, wenn er dort plötzlich sich sichtbar macht und zu Menschen redet. Gott will nicht weniger als in unserer Welt Wohnung machen. Und Sie sind aufgerufen, das anzunehmen und sagen, Herr, ich möchte dabei sein, wenn du Wohnung machst. Ich will nicht nur einen Glauben haben, der Vermutungen äußert. Ich möchte einen gewissen Glauben haben. Und dann muss man zusteigen in diesen Zug. Wenn heute unser Gott sagt, sieh, ich will Wohnung machen. Wir werden das erfahren und wir wissen um dieses Geheimnis, dass unser Gott so gnädig ist, dass er zu uns gekommen ist, dass er in unserer Gemeinde Wohnung gemacht hat. Wollen Sie sich anschließen? Wollen Sie ihm näher kommen? Ich lade Sie ein. Und nehmen Sie doch diesen Gott mit in Ihre Häuser. Wie groß ist das, wenn man schon in der Familie Hausgemeinschaft machen kann und Hausandacht? Hausgemeinde sein darf. Und sagen Sie, ich bin allein. Dann suchen Sie sich noch einen, der allein ist und machen Sie Hausgemeinde. Merkwürdig, dass Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er hat nicht gesagt, wo einer andächtig von mir träumt, sondern hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen sich treffen, wo Gemeinschaft unter meinem Namen geschieht, da bin ich da, da ist meine Behausung. Und das macht ja unser Leben so reich, dass wir nicht nur vom fernen Gott reden, sondern dass wir Begegnungen mit dem lebendigen Gott haben, hier in der Welt. Ich habe versucht, Ihnen auf ganz einfache Weise diesen Text des Apostel Paulus nahezubringen, wo er von der Gemeinde redet, wo er uns das zeigen will. Er räumt Hindernisse weg, Hindernisse, die Ihnen im Wege stehen, dass Sie ihn finden können. Und er öffnet ihnen die Tür und dann sehen sie das Vaterhaus und den Vater und die Berufung zu dieser göttlichen Familie, zu den Heiligen, wo sie dazugehören sollen. Heilige, das sind Leute, denen der Herr Jesus die Sünden vergeben hat. Und dann dürfen sie wissen, dass er weiterbaut und dass ihr Leben ganz wichtig wird. Wenn er etwas daraus machen kann, ihm zum Lobe. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Amen.
Wollen beten. Herr, du rufst uns und du möchtest uns mit dir ziehen auf dieser großen Wegstrecke, auf dieses gewaltige Ziel zu deiner Ewigkeit. Wir wollten uns immer gern verkriechen und ein kleines bürgerliches Leben führen. Wir wollten uns genügen lassen an unserem kleinen Alltag. Herr, wir danken dir, dass du uns aufrufst, mitzuziehen und uns mitreißen zu lassen von dir. Und wir danken dir, dass du die Hindernisse wegnimmst, dass du so groß bist und dass du durch alle Widerstände hindurchbrechen kannst, auch in unserem eigenen Leben. Du weißt, wie schwach wir sind, wie wir oft gar keine Kraft haben, um deinem Wort zu folgen und gehorsam zu werden. Aber dann können wir nur auf dich trauen. Du bist ja für solche Schwache gestorben. Und das ist deine Verpflichtung, dass du in solchen Schwachen dich herrlich und mächtig erweisen willst. Nimm du unser Leben und mach daraus etwas. Wir wollen dir nachfolgen und können nur deine Hand fassen. Wir danken dir, dass wir jetzt schon das gewiss wissen dürfen. Wir dürfen deine Kinder sein. Du willst unser Vater sein, auch in all dem, was uns bewegt. Für die kommende Woche, was als Last auf uns liegt. Und du möchtest auf uns diesen großen Adel einprägen, dass wir deine Kinder sind. Herr, wir bringen dir auch alle Veranstaltungen unserer Gemeinde, die Planungen, die wir haben, unsere Sommerfreizeiten, das Waldheim, die Fahrten der jungen Leute. Herr, lass das auch dazu dienen, dass du hier eine Behausung finden kannst. Und dass all unsere Gemeinschaften, die wir haben, dazu dienen, dass du gegenwärtig bist. Und dass du mitten in unserer Welt deinen Tempel hast. Keinen Tempel von Händen gemacht, sondern einen Tempel, den du dir selber bereitest, aus schmutzigen Menschen, die du heiligst, dir zum Dienst. Herr, mach dieses Geheimnis auch über deiner Christenheit weltweit immer groß, wie du sie neu in deinen Dienst nimmst und herrlich machst durch deine Vergebungskraft. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und führe uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.